Deutschlandfunk. Der Tag.
Das war schon eine ernste Erinnerung heute Vormittag in Berlin von Außenministerin Annalena Baerbock.
Wir alle mussten mit dem brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erfahren, dass Frieden und Freiheit nicht vom Himmel fallen.
Eine nationale Sicherheitsstrategie hat die Bundesregierung heute beschlossen. Da geht's um Verteidigung, obviously, aber um noch viel, viel mehr. Die unglaublich vielen Dinge, die man meistens so im Alltag gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber natürlich existenziell wichtig sind. Medikamentenversorgung, IT-Sicherheit, Energieversorgung und. Und all diese Themen hat die Bundesregierung jetzt zusammengebunden. Spannend ist da aber auch, worauf sich das Kabinett nicht einigen konnte. Und darüber und über alles andere auch sprechen wir gleich. Und ja, Dankeschön, liebe Ampel. Null Rücksicht genommen gestern hier auf diesen Podcast. Kaum war unsere Episode hochgeladen. Da gab es dann doch noch die Einigung zum sogenannten Heizungsgesetz. Oder um es mit Olaf Scholz zu sagen.
Heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt.
Gerade noch mal den Riesenkoalitionskrach aus der Welt bekommen. Aber wie diese Einigung jetzt zustande kam, was eigentlich genau drin steht, das gucken wir heute natürlich auch gleich noch mal genauer an. Und das ist der Tag, heute am 14.06.2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Tja, ungewöhnlicher Termin heute. Ein Bundeskanzler, eine Innenministerin, eine Außenministerin, ein Finanzminister und ein Verteidigungsminister bei ein und derselben Pressekonferenz. Vorgestellt wurde da die nationale Sicherheitsstrategie und Stefan Dethien in Berlin, du hast es für uns verfolgt. Wir können es jetzt genauer auseinandernehmen. Hallo.
Hallo Sandra.
Hab mir für den Start mal hingelegt einen Ton von Olaf Scholz, der, wie ich fand, ganz gut klar macht, worum es geht.
Drei Dinge sind entscheidend. Erstens die Stärke unserer demokratischen Institutionen. Zweitens die Stärke unserer Wirtschaft. Und drittens der Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
Also wenn ich es richtig verstanden habe und richtig übersetze, dann geht es um alles?
Ja, es geht um alles. Und man ist so ein bisschen versucht hinzuzufügen um alles und nichts, denn es ist eben auf einer so großen Abstraktionshöhe, auf einem solchen Niveau von Generalität, Sicherheit wirklich in allen Bereichen der Gesellschaft durchzudeklinieren, dass man natürlich dann leicht an den Punkt kommt, wo man sagt, aber so richtig konkret wird es dann auch nirgendwo.
Ein bisschen im Fokus steht dann bei dem Thema natürlich schon die Verteidigung. Siehst du, dass mit dieser Sicherheitsstrategie da Weichen neu gestellt sind?
Nein, nicht neu gestellt, sondern da wird etwas bekräftigt, was wir schon kennen. Also wer da jetzt Neues sucht, der wird da nicht fündig werden, sondern es ist das Bekenntnis nochmal zum 2%-Ziel, das ursprünglich, wir erinnern uns an die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz wenige Tage nach Beginn des Überfalls auf die Ukraine durch Russland, das mal hieß, wir werden 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, aber eben in den nächsten Jahren noch nicht aus dem Bundeshaushalt, denn in den nächsten Jahren wird man das überhaupt nur hinkriegen, indem man diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen auch dafür einsetzt. Aber dieses Bekenntnis ist jetzt sozusagen auch in dieser Strategie nochmal bekräftigt.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind es eben diese 2% im Schnitt, was ja bedeuten kann, dass diese Marke eben auch unterschritten werden kann. Ist das jetzt doch wieder ein Zurückrudern?
Nein, das ist kein Zurückrudern. Das ist was, was wir ja schon jetzt gesehen haben. Der Verteidigungshaushalt, der jetzt in den Mittel reingeflossen sind, die aber gar nicht abgerufen werden können. Das ist uns schon klar gewesen, dass man dieses Ziel nicht so einfach stabil einhalten kann, sondern dass das auch etwas mit Verträgen zu tun hat, bei Beschaffungsmaßnahmen, die langfristig sind, wo dann es tatsächlich sein kann, dass mal in einem Jahr deutlich mehr als 2% abfließen, aber in einem anderen Jahr dann vielleicht auch mal etwas weniger. Diese Mechanik spielte nochmal eine Rolle, ist aber jetzt nichts grundsätzlich Neues.
So, und das Thema logischerweise steht im Fokus, ist aber eben bei weitem nicht alles, was die Bundesregierung jetzt will mit dieser Sicherheitsstrategie. Ruf für uns nochmal die Themen auf, die da auch alle adressiert sind. Also die Ministerinnen und Minister, die habe ich jetzt gerade schon genannt. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkreter machen, um welche Themen sich das auch dreht.
Ja, es ist ein Dokument, in dem wirklich Sicherheit durchdekliniert wird durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Annalena Baerbock hat das so formuliert, vorhin hat gesagt, das fängt an morgens beim Duschen, dass man sauberes Wasser und warmes Wasser haben will. Da fängt Sicherheit dann an im ganz privaten Bereich und geht dann über die Fragen der Cybersicherheit, über Fragen der Abwehr von Desinformationskampagnen bis zu den Fragen der Landes- und Bündnisverteidigung. Und dieses Dokument, man kann das im Internet jetzt abrufen, auch unter dem Stichwort nationale-sicherheitsstrategie.de, da stößt man dann auf diese gut 70 Seiten. Das sind eben viele sehr allgemeine Grundsätze, Bekenntnisse zu den Bündnissen, in denen Deutschland verbunden ist, der EU, der NATO, der OSZE, Bekenntnisse zum Multilateralismus. Und dann gibt's eben, das haben wir in dem langen, durchaus komplizierten Weg gesehen, auf dem die Bundesregierung dann heute bei der Vorstellung dieser nationalen Sicherheitsstrategie angekommen ist, dann gibt's so einige Punkte, wo wir gesehen haben, da wurde auch koalitionsintern dann eben drum gerungen. Und da haben wir natürlich besonders drauf geschaut, was steht da jetzt drin.
Dann sag uns noch, welche Punkte das sind.
Ja, das sind Themen, die wir im Diskussionsprozess immer wieder verfolgt haben. Etwa die Frage, richtet die Bundesregierung einen nationalen Sicherheitsrat ein? Das war so einer dieser Streitpunkte, nationale Sicherheitsräte. Das sind Koordinierungsgremien, in denen die entscheidenden Ministerien, aber auch Vertreter von Militär, Geheimdiensten zusammensitzen. Sowas könnte man im Bundeskanzleramt einrichten. Das hat man nie getan. Der ehemalige außenpolitische Berater der Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chef der jetzigen Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, war einer, der das immer wieder gesagt hat, man muss das tun, aber auch zugeben musste, das hat auch in der Vergangenheit nie geklappt, weil man da immer sofort auch an Ressortrivalitäten ist, insbesondere zwischen Kanzleramt und Bundesaußenministerium. Also man hat sich da auch jetzt nicht drauf verständigen können und kommt einfach zum Ergebnis, das ist so ein Gremium, das passt besser in präsidiale Systeme, wo es so etwas gibt, aber nicht in eine Koalitionsregierung. Dann gab es Fragen, die wir genau angeschaut haben. Was steht da zum Beispiel zum Thema China drin? Da sind auch jetzt die allgemeinen Grundsätze, die Rhetorik, die wir kennen, der Dreiklang China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Das ist so dieser Dreiklang, den wir immer wieder hören, wenn es um China geht. Aber das wurde dann eben heute auch verbunden damit, dass die Bundesregierung an einer China-Strategie, einer eigenen China-Strategie im Augenblick noch arbeitet. Und auch da gibt's dann wieder Spannungen. Wie scharf sind da die Hinweise auf die Menschenrechtslage in China? Wie weit ist die Akzentuierung, dass China insbesondere, wenn es um Fragen der Wirtschaft, aber auch um Fragen des Klimaschutzes geht, eben doch vor allen Dingen Partner sein soll. Da ist also auch noch einiges im Fluss. Und das war eben interessant zu sehen, wie lange die Bundesregierung gebraucht hat, um zu diesem Punkt, zu dieser Vorstellung einer nationalen Sicherheitsstrategie zu kommen.
Da sieht man auch schon, wie diese Themen ineinander greifen, was es mir jetzt ein kleines bisschen erschwert, meine Nachfragen gut zu sortieren. Aber ich probiere es mal. Stichwort nochmal vielleicht zurückkommen zu diesem nationalen Sicherheitsrat. Ist ja wirklich eine sehr interessante Leerstelle jetzt von dieser Sicherheitsstrategie. Kann man denn da konkret sagen, an wem das nun gescheitert ist, oder war das so ein allgemeines Hin und Her dann eben zwischen den Polen, Außenministerium, Auswärtiges Amt und Kanzleramt?
Ja, wenn man das personalisieren will, dann liegt man nicht falsch, wenn man sagt, das ist an Annalena Baerbock gescheitert. Aber ich glaube, diese Antwort würde zu kurz greifen, das rein zu personalisieren. Denn das ist eine systemische Frage. Wir leben in einem System, in dem wir von Koalitionsregierungen regiert werden, die traditionell dann auch normalerweise sich so aufstellen, dass das Außenministerium, das Auswärtige Amt immer von einer anderen Partei geführt wird als der, die den Bundeskanzler oder früher die Bundeskanzlerin stellt. Das war immer so, dass man da zwei Pole hat, die sich dann in den Mechaniken einer Koalitionsregierung abbilden müssen. Ein nationaler Sicherheitsrat, diese Vorstellung, die wir etwa aus Amerika kennen, ist eigentlich darauf hingetrimmt, einen Präsidenten zu beraten, der dann auch noch Oberbefehlshaber der Armee ist und bei dem alle Entscheidungsstränge zulaufen, dem alle Kabinettsmitglieder zuarbeiten. Das ist im deutschen Regierungssystem anders, das ein Ressortprinzip ist. Und das hat sich eben auch gespiegelt in dem Hingang, in der Konzeption dieser nationalen Sicherheitsstrategie, dass man es mit nicht nur eigenständig politisch unterschiedlich geführten, sondern auch verfassungsmäßig eigenständig agierenden Ressorts zu tun hat, die da zusammengeführt werden müssen. Und auch deshalb dann ganz am Schluss dieses ungewöhnliche Bild, das wir gesehen haben, dass da ein Kanzler umrahmt von 4 Ministerinnen und Ministern zur Vorstellung in die Bundespressekonferenz kommt.
Schilder doch da jetzt nochmal Eindrücke.
Naja, das war ein Termin mit dieser Riege des Kanzlers mit 4 Ministern. Sowas hat es bei uns in der Bundespressekonferenz noch nie gegeben. Wir haben das extra mal nachgeschaut. Früher, irgendwann vor Urzeiten, waren Gerhard Schröder und Helmut Kohl davor mal mit 3 Ministern jeweils da, als es um die Vorstellung von Haushaltsentwürfen ging. Aber Scholz jetzt eben mit diesen vier Ministerinnen und Ministern, das war schon zunächst mal ein Bild. Und ich glaube, darum ging es auch. Das war einerseits in der Sache begründet, weil eben nationale Sicherheitsstrategie, ressortübergreifend, ganze Koalition daran beteiligt. Aber dann ging es denen natürlich auch darum, jetzt Bilder der Geschlossenheit zu erzeugen. Gerade jetzt heute, nach diesen Wochen und Monaten, in denen wir so viel Anlass hatten, über Streit in dieser Koalition zu sprechen, haben die das jetzt auch wirklich ausgenutzt. Die sind zu Fuß vom Bundeskanzleramt hier in die Bundespressekonferenz gekommen. Das Bundeskanzleramt ist von dem Haus, in dem wir jetzt sitzen, in dem ich jetzt auch bin. Das ist im 6. Stockwerk, ist unser Hauptstadtstudio, in dem ich jetzt stehe. Und ich schaue über die Spree rüber, so was sind da so 400-500 Meter rüber zum Kanzleramt. Da sind die zu Fuß rübergekommen. Die Kolleginnen und Kollegen standen bei uns oben auf dem Balkon und haben runtergeschaut und gesehen, wie da diese Ministerriege mit viel Sicherheitspersonal umringt von Fotografen darüber gelaufen kam, um diese Bilder zu erzeugen einer sozusagen geschlossen einherschreitenden Regierungsmannschaft und dahinter dann ein ganzer Konvoi von Regierungslimousinen, der da im Schritttempo denen dann nachgefolgt ist. Also es hatte auch diesen Moment der Inszenierung, den diese Koalition gerade jetzt natürlich auch dringend nötig hat.
Obwohl ich auf einen Streitpunkt jetzt rund um die Außenpolitik dann schon auch noch mal kurz mit dir schauen würde. Du hast es ja schon angedeutet, angesprochen, die andere Leerstelle in diesem Papier jetzt. Das ist ja der Umgang mit China. Ich hatte verstanden, du hast es ja gesagt, wir haben lange gewartet auf diese nationale Sicherheitsstrategie, dass genau dort rund um China die Aushandlungen noch laufen. Jetzt fehlt das. Was sagt das?
Das ist zum einen geplant, das ist nicht überraschend. Man hat immer gesagt, man macht eine eigene China-Strategie und das fügt sich auch ein in die Systematik von solchen strategischen Weichenstellungen, die ja auch darauf angelegt sind, dass sie eine einzelne Legislaturperiode, die Zeit einer Regierung überdauern, dann allenfalls nochmal in Nuancen korrigiert werden müssen. Und wir wussten immer, eine China-Strategie soll da extra nochmal kommen. Und wir haben über das Thema, Sandra, du erinnerst dich ja gerade erst auch im Politik-Podcast gesprochen, kleiner Werbeblock, auch Sandra Schulz ist da zu hören, als wir mit dem Politik-Podcast in Duisburg waren und da ausführlich über China gesprochen haben, ja, auch über diese unterschiedlichen Akzente, die es da in der Regierung gibt, die wir gesehen haben, als es etwa darum ging, Genehmigungen der Regierung für Beteiligungen der chinesischen Staatsreederei Cosco im Hamburger Hafen zu erteilen. Und wir das erlebt haben, wie das Bundeskanzleramt das wollte und dann von verschiedenen, auch grün geführten Ministerien, die Einsprüche dagegen schriftlich formuliert worden sind. Also da profilieren sich gerade die Grünen und die SPD unterschiedlich. Die SPD auch in grundsätzlichen Papieren von Teilen der SPD-Abgeordneten sozusagen als wahrer deutscher Wirtschaftsinteressen und Arbeitsplätze, die ganz stark am China-Geschäft hängen. Die Grünen dagegen als wahrer der Menschenrechte, die ein Interesse dran haben. China da als den Verletzer von Menschenrechten, etwa in den mit Blick auf die Uiguren zu brandmarken. Und das muss sich dann wiederum in dieser China-Strategie austarieren. Die wird noch ein bisschen auf sich warten, weil wir nächste Woche deutsch-chinesische Regierungskonsultationen hier in Berlin haben. Und ich gehe mal davon aus, das wird man dann erst danach machen, weil das möglicherweise kein so ganz angenehmes Thema wird, wenn man dieses China-Papier der Bundesregierung dann bei diesen Konsultationen auch noch frisch auf dem Tisch liegen hat.
Das stimmt, so rum ergibt Sinn. In der Tat, das habt ihr wirklich sehr spannend auseinandergenommen in eurem letzten Politik-Podcast. Sehr elegant den Hinweis darauf nochmal eingebaut. Also wer jetzt hier gleich fertig ist mit der Tag, der kann das gerne auch noch aufsaugen. Stefan, sehr herzlichen Dank bis hierhin.
Danke dir, Sandra. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So viel Liebe gestern in Berlin.
Es freut mich, dass wir innerhalb der Koalition fundamentale Änderungen am Gesetzentwurf zum Gebäudeenergiegesetz vereinbaren konnten. Damit kann das Heizungsgesetz in den Deutschen Bundestag zu den Beratungen gehen.
Das Gebäudeenergiegesetz kommt. Wir setzen es auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages und schaffen damit einen Meilenstein für mehr Klimaschutz in Deutschland, aber auch ein wichtiges Gesetz für mehr soziale Gerechtigkeit.
Und ich glaube, dass wir dieses Gesetz deutlich verbessern werden. Man sogar von einem Paradigmenwechsel sprechen kann, der insbesondere Verlässlichkeit für die Menschen, für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für Mieterinnen und Mieter schafft.
Ja, die Fraktionsspitzen der Ampel waren das. Christian Dürr von der FDP, Katharina Dröge von den Grünen und auch der Sozialdemokrat Rolf Mützenich. Und das nach diesem ganzen Stress, nach dem Streit um dieses Gebäudeenergiegesetz, das vielfach ja auch Heizungsgesetz genannt wird. Der Streit ging ja wirklich an die Grundfesten der Ampelkoalition. Große Krisen- und Schlichtungssitzung dann gestern. Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner dabei. Und dann am späteren Nachmittag steht doch fest, das Gesetz kann noch in dieser Woche in den Bundestag. Ann-Kathrin Büsker ist jetzt in der Leitung. Die Frau, die diesen Streit genau verfolgt hat, unsere Fachfrau im Hauptstadtstudio für die Klimapolitik. Und wir machen jetzt das, was man mit dir immer so prima machen kann, nämlich das ganze Ding nochmal aufdröseln. Hi.
Hallo.
Was genau ist jetzt neu mit dieser Änderung?
Im Grunde verschiebt sich jetzt das Heizungsgesetz ein bisschen, weil die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnt werden sollen. Also das ist diese Planung, wo Kommunen vorlegen sollen, wo und wie Fernwärme kommen könnte, wie sie ihre Gasnetze klimaneutral machen. Und solange diese Planung in einer Kommune eben noch nicht vorliegt, gelten die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes, in Klammern Heizungsgesetzes, nicht. Das heißt, es können auch durchaus weiter fossile Heizungen eingebaut werden. Und die kommunale Wärmeplanung, die soll dann bis 2028 deutschlandweit fertig sein. In Klammern, das halte ich für ganz schön ambitioniert. Das könnte später werden. Außerdem dürfen auch im Neubau Gasheizungen weiter installiert werden, sofern diese denn Wasserstoff-ready deklariert sind. Also theoretisch auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Dann werden die Bedingungen des 65%-Ziels nochmal so verändert, dass Holz zum Beispiel vollumfänglich diese Regelungen erfüllt. Also viele Detailregelungen, auch dieser 170-Seiten-Gesetzestext, die sollen wegfallen. Wie? Das ist allerdings noch nicht so richtig klar, weil es gibt ja noch keinen neuen Gesetzestext, sondern gestern nur 2 Seiten mit so ein paar Leitplanken, haben die Koalitionäre das genannt. Das muss jetzt noch in das Gesetz eingearbeitet werden. Aber im Grunde kann man wirklich festhalten, die Gültigkeit dieses neuen Gesetzes im Gebäudebestand, das wird um einige Jahre nach hinten verschoben.
Und du hast mir vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, dass da jetzt im Prinzip noch nichts vom Eis ist, geschweige denn eine Kuh. Habe ich jetzt schon ein bisschen besser verstanden, aber diese Streitigkeiten, die wir jetzt gesehen haben über die letzten Wochen, werden die dann noch mal komplett aufbranden in diesem Gesetzgebungsverfahren?
Naja, jetzt geht das Ganze ja in dieses sogenannte parlamentarische Verfahren, wo eben die ParlamentarierInnen sich das Ganze angucken, die konkrete Arbeit in den Ausschüssen. Jetzt gibt es dann eben auch die Fachanhörungen der Fachleute im entsprechenden Ausschuss. Theoretisch kann man das in den noch verbleibenden Sitzungswochen auch alles unterbringen. Praktisch wird da aber sehr viel konkrete Textarbeit jetzt gefordert sein. Ich habe es erwähnt, 170 Seiten hat der Gesetzentwurf. Da sollen jetzt viele Dinge rausgestrichen werden. Da muss man jetzt nochmal Dinge umformulieren. Und es gibt eben von gestern so 2 Seiten sogenannte Leitplanken. Und ehrlicherweise, in diesem Text sind so ein paar Sachen drin, wo ich sagen würde, okay, das hätte ich jetzt gerne noch mal erläutert, das verstehe ich nicht. Und aus meiner Erfahrung der vergangenen fast 2 Jahre Ampelbeobachtung ist das immer total gefährlich. Wenn ein Satz Interpretationsspielraum zulässt, dann kann man davon ausgehen, dass die FDP diesen Satz so liest und die Grünen diesen Satz komplett anders lesen.
Ergibt es Sinn, Ann-Kathrin, dass wir in diese Punkte genauer einsteigen oder ist das zu technisch?
Ich kann ja mal einen Abschnitt vorlesen und du sagst mir, ob er zu technisch ist. Wird im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung kein CO2-neutrales Gasnetz geplant, ergeben sich angemessene Übergangsfristen zur Umstellung auf die neue Technologie, die die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung nicht verzögern.
Okay,
ich sehe die Fragezeichen.
Mir fällt natürlich sofort ins Auge das Wort angemessen. Da kann man sich dann natürlich wunderbar streiten, was angemessen ist und was nicht. Wir haben gerade das Zitat nochmal gehört. Katharina Dröge von den Grünen lobt diese Einigung als Meilenstein für den Klimaschutz. Du hast mir jetzt gerade eigentlich eher erklärt, dass im Prinzip jetzt doch vieles nach hinten wandert. Kannst du das für uns ausbuchstabieren oder vielleicht sogar zusammenbringen?
Also, dass die Grünen jetzt irgendwie da rauskommen müssen und präsentieren müssen, dass sie was Gutes hinbekommen müssen, ist, glaube ich, nachvollziehbar angesichts der politischen Drucksituation, unter der sie stehen. Diese Heizungseinigung, da ist im Grunde den meisten auch klar, dass das überhaupt nicht reicht, um die Klimaziele zu erreichen. Der Gebäudesektor hängt ja massiv hinterher. Wir haben bis vor wenigen Jahren noch Steuergelder auch gepumpt in den Austausch von Ölheizungen zu Gasheizungen, also fossile Technologien. Technologie wurde vom Staat subventioniert, weshalb einfach die Emissionsminderungszahlen da desaströs aussehen. Und natürlich, wir haben jetzt im Zuge dieser Debatte viel drüber gesprochen, dass Heizungen einfach sehr, sehr lange auch am Netz sind. Das heißt, Investitionsentscheidungen, die jetzt getätigt werden, wer sich jetzt noch eine fossile Heizung einbaut, der manifestiert damit eben auch CO2-Ausstoß in den kommenden Jahrzehnten. Und das ist durch diese Gesetzeslage jetzt erstmal schlichtweg überhaupt nicht vom Tisch. Das wissen die Grünen und das schmerzt sie.
Du hast jetzt im Prinzip auch schon abgeschichtet, also ein Meilenstein für Klimaschutz wäre was anderes gewesen.
Absolut. Und ich finde das eben auch, wir haben im Moment so eine Gleichzeitigkeit von Ereignissen, finde ich, die, wenn man die Klimakrise als Realität anerkennt, durchaus ein bisschen schwer zu ertragen ist. Ich habe diese Woche berichtet von einer Pressekonferenz von Karl Lauterbach, wo er angekündigt hat, dass er einen nationalen Hitzeschutzplan auf den Weg bringen möchte, nach dem Vorbild von Frankreich, weil wir eben ja in den letzten Jahren erlebt haben, dass die Sommer in Deutschland auch viel krasser werden. Also auch bei uns ist die Erderhitzung ja zu spüren. Wir haben höhere Mitteltemperaturen und eben entsprechend auch starke Hitzewellen in den Sommern, aber es ist sautrocken da draußen. Wir haben Waldbrände über ganz Deutschland verteilt. Heute war ich auf einen Termin in der Hasenheide. Das ist ein Park hier in Berlin, wo in den kommenden Jahren 5 Millionen Euro reinfließen, um diesen Park überhaupt am Leben zu halten. Weil die Bäume da, die sterben auch. Das Gras, das stirbt alles. Und das muss angepasst werden. Unsere Städte, unser Lebensraum muss an die Klimakrise angepasst werden. Und wenn man so diese Ballung von Terminen hat, wo man die Auswirkungen der Klimakrise wirklich konkret sieht und ja auch die Kosten, die das verursacht für den Staat und für jeden Einzelnen von uns. Und dann auf der anderen Seite jetzt eben, ich habe es eben schon gesagt, der Gebäudesektor, der die Klimaziele reißt, der Verkehrssektor, der die Klimaziele reißt und eine Bundesregierung, die da eben nicht wesentlich was auf den Weg bringt, um fundamental etwas zu ändern. Die Gesetzeslage, die da jetzt geschaffen wird, die wird da wohl wahrscheinlich dazu führen, dass sich ein bisschen was verändert. Auch gerade die kommunale Wärmeplanung, da steckt Musik drin, da kann was besser werden. Aber voraussichtlich nicht in dem Ausmaß und vor allem nicht in der Schnelligkeit, die es bräuchte, damit Deutschland seinen Beitrag leistet, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Und das 1,5-Grad-Ziel, da geht es darum, unsere Erde lebenswert zu halten. Das ist ja nicht irgendwie eine willkürliche Zahl, die man da sich ausgesucht hat als Weltgemeinschaft, sondern es geht um den Fortbestand unserer Erde.
Ich glaube, diesen einen Mechanismus zu verstehen und genauer herauszuarbeiten, das lohnt sich an dieser Stelle jetzt noch. Die kommunale Wärme Planung ist jetzt also vorgeschaltet diesem Verbot von Heizungen mit fossilen Brennstoffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es könnte auch Kommunen geben, in denen dieses Verbot dann quasi nie käme.
Nee, das nicht, weil die Kommunen schon verpflichtet werden durch die kommunale Wärmeplanung. Da ist gerade ein Gesetz, das macht Clara Geiwitz, also es liegt im Bauministerium. Und der Plan ist schon, die Kommunen konkret dazu zu verpflichten, eine kommunale Wärmeplanung zu machen. Das heißt, wirklich sich hinzusetzen und zu gucken, wo haben wir denn hier ein konkretes Wärmeangebot durch beispielsweise ein Kraftwerk oder auch ein Rechenzentrum. Da entsteht ja auch Wärme, die genutzt werden kann. Wo können wir vielleicht eine Großwärmepumpe installieren, mit der wir ganze Gebäudekomplexe dann eben über Nahwärme versorgen können? Also kluge Lösungen, die da gefunden werden können und dann eben auch sollen. Sowas kann man tatsächlich nur im Kommunalen lösen, weil nur da wissen die Leute, was ist überhaupt hier, was können wir überhaupt machen. Okay. So, und dieses Gesetz wird die Kommunen aber dazu verpflichten, aber eben bis zu einem Stichtag X. Wenn das jetzt 2028 ist, ja, dann haben gewisse Kommunen eben auch Zeit bis dahin. Da können Dinge verzögert werden. Kommunale Wärmeplanung bedeutet Aufwand, bedeutet wiederum auch Kosten. Es gibt aber durchaus auch Kommunen, die sind schon sehr weit. Die haben sowas schon in Baden-Württemberg beispielsweise.
Okay, verstanden. Ein Topos würde ich mit dir gerne noch abklären, abhandeln, der ja der FDP immer so wichtig war, die ganze Zeit gesagt hat, klar ist uns der Klimaschutz auch wichtig, aber wir wollen es technologieoffen haben. Das hast du in deiner ersten Antwort angesprochen. Diese Heizungen, die dann H2-ready sein sollen, also möglicherweise auch mit diesem grünen Wasserstoff laufen können. Darauf haben die Grünen ja gar nicht gesetzt und viele Fachleute auch nicht. Erklärt das nochmal, warum nicht?
Es stimmt nicht, dass die Grünen da gar nicht drauf gesetzt haben, sondern eher in Bereichen drauf gesetzt haben. Der Wasserstoff wird ja für die Dekarbonisierung der Industrie eine ganz große Rolle spielen. Also für chemische Prozesse beispielsweise in der chemischen Industrie, aber auch für die Stahlproduktion wird Wasserstoff enorm wichtig. Das heißt, rund um Industriegebiete, wo verarbeitende Industrie sitzt und Wasserstoff braucht, ist die Schaffung eines Wasserstoffnetzes durchaus realistisch, an das sich unter Umständen dann eben auch Privatkunden dranhängen können, um auf diese Weise mit Wasserstoff versorgt werden zu können. Das Problem beim Wasserstoff ist, dadurch, dass die Industrie so viel davon haben möchte, wird wahrscheinlich für alle anderen Bereiche nicht mehr so viel da sein, weil wir haben im Moment einfach schlichtweg noch nicht genügend Wasserstoff. Weil Erdgas lange so billig war, hat es sich nicht gelohnt, eine Wasserstoffproduktion hochzufahren. Wir haben da im Moment so ein Henne-Ei-Problem, keine Infrastruktur, kein Angebot, deshalb wird es nicht nachgefragt, alles ein bisschen blöd, aber entscheidender Faktor eben in der Dekarbonisierung. Wir müssen dann gucken, wie kriegen wir die Verfügbarkeit hin. Importe werden eine Rolle spielen, inländische Produktion wird eine Rolle spielen. Das läuft aber voraussichtlich alles erst so um das Jahr 2030 so richtig an. Zumindest Stand jetzt sagen das alle mir vorliegenden wissenschaftlich aufgestellten Prognosen. Das ist am Ende eine hochkomplexe Kiste, aber entscheidend ist im Bereich Wasserstoff Verfügbarkeit und Preis. Deuten Stand jetzt nicht darauf hin, dass das in der Heiztechnologie sich lohnen wird, beispielsweise im Vergleich zu einer Wärmepumpe, weil die Elektrifizierung ist dann am Ende voraussichtlich immer noch günstiger als eine Wasserstoffheizung.
Jetzt lass uns nochmal den Strich drunter machen nach diesem ja auch wirklich hochspannenden Tag gestern, an dem ja wirklich über weite Strecken überhaupt nicht klar war, ob das noch was wird, ob es die Ampel noch gebacken bekommt oder nicht. Dieser Heizungsstreit, der jetzt die Ampel, die Republik, auch uns so lange Wochen beschäftigt hat. Was sagt uns dieser Streit über den Zustand der Ampel?
Der ist nicht so gut, ehrlicherweise. Also, dass es irgendwie gestern dann tatsächlich doch noch gelungen ist, durch das Auftreten des Kanzlers zumindest das Ding so weit in eine Einigung zu bringen, dass man es in den Bundestag einbringen kann und eine erste Lesung machen kann. Ich glaube, das war echt wichtig. Ich bin mir auch nicht sicher, ob allen Akteuren wirklich klar war, was für ein Signal sie gesendet haben im Verlauf des Tages. Es zeichnete sich ja so am Morgen ab. Da haben verschiedene Politiker ihre Hintergrundrunden, die sie regulär hätten, und die ein bisschen verschoben auf den Mittag. Und wir dachten schon, da ist gerade, die sind noch in Gesprächen, da könnte noch was kommen. Und gegen Mittag dann war klar, nee, es landet erstmal nicht auf der Tagesordnung. Ja, und das war hier irgendwie in Berlin schon so ein Momentum von, sag mal, ticken die eigentlich noch ganz sauber? Weil viele Menschen da draußen haben ja nun mal das Bedürfnis, in dieser Frage klare Antworten zu bekommen. Und je länger man das Ding nicht ins parlamentarische Verfahren bringt, umso länger können keine klaren Antworten geschaffen werden und bleibt irgendwie die ganze Republik in so einer Schwebehaltung. Das hat man dann jetzt geschafft durch den Einfluss des Bundeskanzlers. Ich glaube aber, da ist im Verlauf des Prozesses schon eine ganze Menge kaputt gegangen. Ich bin mir nicht sicher, wie gut man da jetzt vertrauensbildend wieder zusammenkommt, wenn all die Bemühungen auch der Grünen mit der FDP auf den grünen Zweig zu kommen nicht gefruchtet hätten, dann wäre das auseinandergebrochen unter Umständen. Aber es bleiben jetzt halt ja enorm viele Folgefragen auch noch da liegen. Wir haben darüber gesprochen. Ja. Das von gestern muss jetzt in ein Gesetz gegossen werden. Das wird zu kritischen Punkten führen. Ich glaube auch nicht, dass das vor der Sommerpause gelingt. Und dann haben wir noch einen ganz, ganz dicken Brocken hier im Regierungsviertel liegen. Die Haushaltsverhandlungen. Das wird auch noch richtig gemein, richtig fies in den kommenden Wochen. Also insofern, ja, bleibt interessant.
Also langweilig wird es euch nicht. Jetzt ist erstmal die nächste Station für das sogenannte Heizungsgesetz der Bundestag. Und alles bis hierhin hat Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio für uns aufgedröselt. Danke dafür.
Gerne.
So, und jetzt noch was Schönes, jedenfalls für alle, die 18 sind oder ganz bald 18 werden. Wer nämlich im Jahr 2005 geboren ist, der kann ab heute kostenlos ins Kino oder ins Theater. Der sogenannte Kulturpass, von der Bundesregierung gefördert, der macht das möglich. Seit heute Mittag ist er abrufbar unter der gleichnamigen App oder auch unter www.kulturpass.de. Wer sich da registriert, der bekommt ein Guthaben, 200 Euro, um ins Kino, Konzert oder ins Museum zu gehen. Und Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen, die spricht von einem Interrail-Ticket.
Interrail-Ticket rein in die Kulturinfrastruktur, rein in die Theater, in die Opernhäuser, in die Museen, in die Clubs, in die Festivals, in den Plattenladen, in den Buchladen. Also all das, was sicher durch die Pandemiezeit gar nicht mehr möglich war.
Bleibt allerdings die berechtigte Frage, warum es das jetzt wirklich nur für Menschen gibt, die genau in 2023 18 Jahre alt sind. Ist erstmal ein Pilotprojekt, aber wenn es gut angenommen wird,
dann geht's womöglich in die Verlängerung. Jetzt lohnt sich's allerdings erstmal schnell zu sein, denn die Förderung von 100 Millionen Euro, die reicht nur für 60% der 18-Jährigen. Hat jetzt also nur so mittel geklappt mit der guten Nachricht zum Schluss. Aber immerhin mal keine richtige Hiobsbotschaft. Ist bei der Weltlage auch schon nicht ganz selbstverständlich. Und das war der Tag. Ohne Maria Grunwald wäre das heute alles nicht so möglich gewesen. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.